Der Herr ist auferstanden. Ja, mit diesem Ostergruß möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen und aus den Losungen noch dranhängen von heute. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieser Ostersonntag ist für mich immer wieder einer der Höhepunkte im Jahr, weil ganz große Hoffnung daraus erwächst für einen jeden. Das ist auch der Sinn des Ostergartens, den wir hier in der Gemeinde haben, der noch heute und morgen noch zu besuchen ist. Ohne Ostern wäre das Christentum sinnlos. Ich bin sehr gespannt auf die Verkündigung heute. Es wird sehr bunt, wir werden uns über Gärten unterhalten, über Pflanzen und alles drumherum. Ich bin sehr schon ja, ganz aufgeregt. Ja, ich möchte, dass wir zusammen beten zu Anfang und dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, Jesus, für diesen wunderschönen Morgen. Vielen Dank, Jesus, aber auch für dein großes Werk, das uns frei macht, das uns die Hoffnung für unser Leben gibt, das uns überhaupt Leben erst möglich macht, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du hast für uns Schmerzen, Schuld und Krankheit auf dich genommen, mit ans Kreuz genommen, für uns, damit wir frei sein können, frei sein für dich. Vielen Dank, dass du uns vorangegangen bist durch den Tod, durch die Finsternis und dass du für uns diese Tür aufgemacht hast. Du bist hindurchgegangen und hältst sie für uns auf. Vielen Dank, dass wir mit Ostern viel mehr verbinden dürfen als nur Frühlingswetter und vielleicht einen schönen Braten auf dem Tisch. Dass einfach viel, viel mehr dahinter ist als nur Ostereier sammeln und ja, vielleicht einen Spaziergang. Ostern ist viel mehr, du bist Ostern. Vielen Dank für diese Erfahrung immer wieder neu. Vielen Dank, dass du mitten unter uns bist, auch jetzt und heute. Und ich wünsche mir, dass du einem jedem von uns begegnest, ganz persönlich und dieses Fest neu wertvoll machst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir wollen diesen Ostergruß nochmal singen als Kanon. Keine Angst, das mache ich jetzt nicht. Das macht Tom Körner.
Zum Singen steht man am besten auf. Und da müssen wir uns einmal recken und einmal ganz groß machen innen, weil wir brauchen jetzt ganz viel Klang aus uns, denn alles, was nicht in uns klingt, klingt auch nicht hier draußen. Und dann singen wir. Der Herr ist auferstanden. Ich merke, den kennen ja fast alle. Insofern singen wir den jetzt nochmal und wir versuchen mal dieser Melodie nachzugehen, wie der so wirklich aus dem Grab hochkommt und dann zum Schluss sich wirklich das in diesem Siegesruf Halleluja auch stimmlich förmlich entlädt. Jetzt brauchen wir drei Gruppen. Das ist nicht ganz einfach in einer solchen Sitzordnung, aber das ist insofern einfach, als wir sagen, alle, die rechts sind, machen eine Gruppe, alle, die links sind, machen die zweite Gruppe und alle unter 35 machen eine Extragruppe. Ist klar? Vielleicht kann ich mal hören, wer ist denn nicht. Also jeder weiß, ne, wer bis heute noch nicht 35 ist, der darf jetzt gleich als dritte Gruppe einsetzen. Es beginnt hier vorne. Jetzt kommen wieder die Jungen, ne?
Ja.
Dankeschön.
So, während sich jetzt gleich Ruth Dustmann hatte einen Beitrag und auf, ich kann bis dahin schon mal die erste Ansage machen. Ich habe hier eine Karte zugeschickt bekommen, Gebet 24/7, Prayer, ab Donnerstag, 5.5. Karten liegen am Infotisch. Also der Stern im Norden, die Mitarbeiter bitten dringend darum, dass ihr mitmacht und ein paar Stunden eben dabei seid. Ruth.
Ja, heute in zwei Wochen, am 8. Mai, da ist einmal Muttertag, aber auch Familie Pascha wird bei uns im Gottesdienst sein und die Predigt halten und auch über ihre Arbeit mit Straßenkindern in Nordostbrasilien berichten. Sie sind dort mit der Allianzmission, das ist die Missionsgesellschaft des Bundes Freie Evangelische Gemeinden, und sie sind im Moment im Heimataufenthalt hier in Deutschland. Ich sage das heute schon, damit ihr euch einfach merkt, dass ihr an diesem Sonntag nicht unbedingt kochen müsst zu Hause. Ihr könnt auch die Mutter quasi hier einladen, statt sie zu Hause zu bekochen. Die Kinder vom Kindergottesdienst werden nämlich an ganz vielen Ständen leckere Sachen anbieten. Ich weiß, dass es Würstchen und Salat geben wird, aber sicher auch noch andere Sachen. Und auch ein paar Sachen, Aktivitäten wie Torwandschießen oder was auch immer. Merkt euch das einfach schon vor, dass ihr euch einfach die Zeit nehmt, an diesem Tag noch ein bisschen Zeit nach dem Gottesdienst mit Paschas zusammen zu verbringen, um sie auch wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, okay.
Vielen Dank. Dann nochmal in Erinnerung, wir haben ja am Mitte Mai zum Wochenende um den 15. herum das Wanderwochenende vom Männerfrühstück. Wir waren von einigen, die sagten, sie hätten zwar Interesse, wüssten wir nicht, ob das noch klappt. Also man kann vielleicht noch sich an uns wenden, ob da noch in dem Gasthaus noch ein Bett frei ist. Ist jetzt sehr knapp, aber vielleicht für Kurzentschlossene besteht vielleicht eine Möglichkeit, mitzukommen. Also sprecht uns bitte an. Rolf Cyrus ist heute in Holzwickede. Auch Ihnen wollen wir heute denken, dass er auch in seinem Wort Gottes Segen hat und auch den spenden kann. Er ist im Urlaub die nächste Woche, also vom 26. bis Anfang Mai. Und Karin Haddad, genau, das wäre mein nächster Punkt. Genau.
Ja, guten Morgen. Ich stehe hier, weil Rolf und ich für den Ostergartenbrunch nochmal einladen möchten, ganz herzlich. Gestern in zwei Wochen wird der stattfinden, am 7. Mai von 11 bis 13 Uhr. Und alle, die unsere Gemeinde näher kennenlernen möchten, die uns also noch nicht kennen und eigentlich immer mal kommen wollten oder mal gucken wollten, aber den Sprung in den Gottesdienst noch nicht geschafft haben, sind ganz herzlich eingeladen, dann zu uns zu kommen, mit uns zu frühstücken, uns persönlich als Leute dieser Gemeinde kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Und ja, das alles bei einem schönen Frühstück. Also halt die Leute, die das interessiert, was wir hier so machen. Wir werden unsere Programme auch vorstellen, nicht nur uns, was hier so läuft, was wir anbieten und Fragen beantworten, die sicherlich da sind. Und heute werden nach dem Gottesdienst Vicky und Lena da vorne am Ausgang stehen und euch eine Karte überreichen, die ich natürlich auch mit habe. Die sieht so aus. Das ist eine Einladungskarte zu diesem Brunch und die könnt ihr weitergeben. Ihr habt vielleicht in eurem Freundes- oder Verwandten- oder Nachbarkreis solche, die man gut einladen kann und die auch ganz gerne mal kommen würden und den Schritt zu einem Brunch viel leichter finden als gleich in so einen Gottesdienst. Also macht Gebrauch davon, wir haben genug Karten. Nächsten Sonntag laden wir auch nochmal dazu ein und wir freuen uns über jeden, der kommt. Das ganze Team freut sich, ja.
Ja, weitere Aktivitäten und Programmpunkte noch auf der Rückseite von dem Gottesdienstblatt. Vielleicht nochmal als Erinnerung, wie steht bei unten immer drauf, bitte beten Sie für Kranke unserer Gemeinde. Das sind auch Leute, die vielleicht mittlerweile ja, geschwächt sind, einsam sind, zu Hause sind, nicht mehr herkommen können. Auch an die wollen wir denken. Vielleicht hat der ein oder andere auch mal die Zeit, da mal anzurufen und auch ein bisschen Gemeinschaft rüberwachsen zu lassen. So, wir haben ein Lied zusammen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir singen alle 6 Strophen. Ich dachte, das wäre bekannt. Ich finde es schön. So. Okay. So, ich habe da aber noch eine ganz andere Überraschung noch. Und zwar, wo es ja heute auch um Hosea und Gärten geht und Libanon und was da so Tolles wächst, da ich einfach mal. Da fiel mir halt ein, wir haben ja Freunde unserer Gemeinde, die aus dem Libanon stammen. Und die haben auch einen Garten. Und da wollte ich nochmal die Karin zu mir bitten, dass wir in den Garten mal zusammen mal reinschauen. Ja, Karin, also Karin klingt jetzt nicht sehr, sehr libanesisch. Also ich glaube, der Rassan, der ist aus dem Libanon. Ne?
Ja, also... mein Mann ist aus Libanon, wir sind seit 32 Jahren verheiratet und ich kenne deshalb den Libanon und den Garten auch ganz gut.
Ja, Rassan hat uns auch schon mehrfach diesen Garten schon mal eingeladen, aber das haben wir einfach nie geschafft, da hinzufahren. Aber er hat immer so geschwärmt von dem Garten und da dachte ich, das passt heute hierher. Jetzt wollen wir uns dann mal an die Wand gucken, was da jetzt erscheint. Jo, also... Lukas, das ist nicht der Esel, das ist der Junge, der drauf sitzt. Also sagen wir mal, der reitet jetzt den Garten hin. So, nächstes Bild mal. So, Karin, jetzt bist du dran.
Also vielleicht sage ich auch noch mal was zu dem ersten Bild, falls du zurückdrehen kannst. Da kann man das Panorama sehr schön sehen, wo der Garten gelegen ist. Und zwar im Libanongebirge. Unser Garten ist auf der einen Seite und wir sehen hier die Gegenseite. Das ist also so das typische Gelände, sehr felsig. Und wenn man bewässert, wird es sehr schön grün und naturbeladen. Und unsere Bäume konnte man auch sehen. Also das ist vor allem eine Obstplantage mit sehr viel Äpfelbäumen, Apfelbäumen, Kirschen und Pfirsiche. Und wir haben natürlich auch andere Gewächse, wie zum Beispiel Weintrauben. Und Lukas hatte gerade kein Glas zur Hand und hat sich die einfach gleich in den Mund gequetscht. Ruhig weiter. In diesem Garten arbeiten wir nicht nur, beziehungsweise meine Schwiegerfamilie, und kümmern sich um Saat und Ernte sozusagen, sondern vor allem ist dieser Garten ein Zufluchtsort. Es ist einfach wunderschön da. Man fährt so früh, dass man den Morgen die Sonne aufgehen sieht. Also mit dem Morgen, mit dem Tau schon da ist. Und in der Stelle die Anne gleich wahrscheinlich vorlesen wird, da ist auch von dem Tau die Rede. Und als ich das nochmal gelesen habe, da war das mir so richtig plastisch. Die fahren so früh hin, dass die Neue des Tages, die Neue des Morgens, dass sie das alles mitnehmen können, die Frische und Sauberkeit. Und am Ende einer Arbeitsphase, so sagen wir mal ab 2, 3, haben die Frauen nebenbei auch das Essen vorbereitet und das endet dann in so einem schönen Familienmahl. Sehr häufig wird Gelegenheit genommen, die Familie oder die Extended Family, die Verwandtschaft dazu einzuladen. Und wir sehen hier auch Früchte, die wir noch dazu angebaut haben, wie Pflaumen, ja, Weintrauben und Feigen sind auch da. Weiß nicht, ob die jetzt gerade auf dem Tisch stehen. Aber das ist auch sehr typisch, dass man Gemeinschaft hat.
Sehr einladend. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, kein Ostergottesdienst ohne Verse zur Auferstehung. Ich lese aus Markus 16, die Verse 1 bis 8, wir stehen dazu auf und bleiben zum Gebet stehen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt worden war. Und er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Dieser aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe, die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich glaube, ich hätte mich auch gefürchtet, wenn ich da in dem Grab gestanden hätte und wäre so überrascht worden. Ich wäre sicherlich auch sehr verwirrt und sehr aufgebracht und unruhig, vielleicht panisch. Aber vielen Dank, dass du dadurch hindurch deine Hand reichst, dass du zu uns sprichst, dass du uns bei der Hand nimmst, durch dieses Geschehen hindurch. Dass du aus diesem Entsetzen, dieser Panik dann doch Hoffnung machen kannst und einsehen, erkennen, verstehen, glauben vor allen Dingen, hoffen. Vielen Dank, dass du uns damit nicht allein lässt, sondern dass du uns vorausgehst, wie es hier im Text steht, dass du uns immer vorausgehst und wir dir nachfolgen dürfen. Danke dafür. Ich möchte dich bitten für einen jeden, der hierher gekommen ist, dass du Segen schenkst, dass du Herzen erreichst, öffnest, füllst mit deinem Frieden. Sei durch in dieser Stadt, überall da, wo dein Wort verkündigt wird, dass auch dort Segen geschieht, neues Leben. Und hinaus im ganzen Land und überall auf der Welt, wo Terror ist, wo Not ist, wo Bitterkeit ist, Verzweiflung, bitte ich dich, dass du dich erbarmst. Erbarm du dich über diese kranke Welt. Dank, dass wir dich haben, hier mitten unter uns, dass du mitten unter uns bist und weilst und uns deinen Segen schenkst. Amen.
Und nochmal bitte aufstehen, wenn das geht. spreche ein Gebet für uns alle. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast. Aber ich denke, ich möchte mir viel mehr danken dafür, dass du überhaupt gekommen bist. Du hast uns nicht aufgegeben. Du wusstest, wir waren deine Feinde. Du wusstest, was nötig war, um uns zu dir zu bringen. Und du hast das alles in Kauf genommen, weil du uns liebst. Danke, dass du das alles auf dich genommen hast. Wir verstehen gar nicht. Wir können ein bisschen ahnen, was es heißt, am Kreuz zu sterben, aber eigentlich, was du leiden musstest, was du durchgehen musstest, was du verlassen hast, kennen wir gar nicht. Und im Vertrauen möchte ich dir schon hier danken. Danke, dass du erfolgreich warst. Danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass wir jetzt mit dir ewig leben können.
Wash us pure as wäre ich nie geboren. Ohne dich käm ich niemals ans Ziel. Ohne dich wäre ich verloren. Ohne dich wäre ich nicht hier. Ohne dich wäre ich nie geboren. Ohne dich käm ich niemals ans Ziel.
Jeder. Sonntag, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Als die Engel den Frauen, wie wir eben hörten, am Grab begegneten, da konnten sie es nicht glauben. Der Herr auferstanden von den Toten, das war überhaupt nicht in ihrem Erwartungshorizont vorhanden. Aber der Engel sagt ihnen, der Herr lebt, er ist nicht bei den Toten zu finden, sondern er geht euch voran nach Galiläa. Geht auch dorthin zu den Jüngern, dort wird euch der Herr begegnen, mit euch reden und euch sagen, wie es jetzt mit euch weitergeht. Die Gemeinde Jesu, die ersten Jünger, brauchten ein wenig Zeit, um zu verstehen, was da geschehen war. Und von dort, vom Auferstehungserlebnis herkommend, lasen sie das Alte Testament. Und so lasen sie zum Beispiel Jesaja 53, diese große Prophezeiung, und sie verstanden sie plötzlich, lasen sie mit ganz anderen Augen und sagten, ja, Christus ist gestorben, er ist der, der die Strafe für uns getragen hat, er ist der Herr, der sein Leben für uns gab. Und so wie es den Frauen ging und den Jüngern, geht es auch uns heute. Als Christen lesen wir das Alte Testament und wir finden dort Verheißungen, die wir von Ostern herkommend noch einmal in einem ganz anderen Licht sehen. Einen solchen Text, unser Predigttext, möchte ich euch jetzt vorlesen. Der ist um 750 vor Christus entstanden, etwa 30 Jahre bevor das Israel, das Nordreich, unterging. Israel ist ja zerfallen in ein Nord- und ein Südreich. 750 vor Christus. Geschrieben etwa 30 Jahre vor dem Untergang Israels. Und da lesen wir, Hosea weissagt im Auftrag Gottes. Gott spricht, ich überwinde ihre Auflehnung gegen mich, sagt der Herr. Ich wende ihnen meine Liebe zu, obwohl sie es nicht verdient haben. Ich will nicht länger zornig auf sie sein. Ich will für Israel wie der Tau sein. Es wird blühen wie eine Lilie und seine Wurzeln tief einsenken wie eine Zeder. Es wird sich reich verzweigen wie ein prächtiger Ölbaum und duften wie die Zedern auf dem Libanon. Die Israeliten werden wieder in meinem Schatten wohnen. Sie werden Getreide aussäen, sie werden blühen und gedeihen und die berühmten Weinstöcke am Abhang des Libanons werden blühen. Ephraim, wozu brauchst du noch deine Götzen? Ich bin es, der eure Bitten hört und freundlich auf euch blickt. Ich bin wie ein üppig grünender Baum. Von meinen Früchten könnt ihr leben. Was war damals die Situation in Israel? Nun, über das Volk war ein Sturm hinweggegangen und dieser Sturm hatte noch nicht aufgehört zu wüten. Israel war unterlegen seinen Feinden und alles, was sie an Machtmitteln hatten, das war ihnen genommen. Alle ihre Kraft, alle ihre Verteidigungsmechanismen waren ihnen aus den Händen geschlagen. Das Schild war ihnen genommen, um sich zu verteidigen, aber auch das Schwert war ihnen genommen, um noch Angriffe zu gehen. Der Garten Gottes, das Volk Israel, liegt verwüstet. Das ist das Bild, das hier beschrieben wird. Und das Volk fragt sich natürlich in dieser Situation des verwüsteten Gartens, wer ist denn der Gärtner dieses Gartens? Wie kann es denn einen Gärtner geben, der es zulässt, dass sein Garten so verwüstet wird? Und wir merken, das Volk war in einer tiefen Krise, nämlich in der Krise, wer ist unser Gott? Gibt es noch Hoffnung? Oder behält der Tod das letzte Wort, das Morden, das Töten, das Unterlegensein? Und in dieser Situation, da spricht sie Yahweh, ihr Gott, an. Und er sagt, eure Zukunft soll kein Schlachtfeld sein, sondern ein blühender Garten. Und deswegen ermutigt Hosea nun dieses Volk durch diese Verse, die wir gehört haben, und sagt, ihr werdet sein wie ein blühender Garten. Und in diesem Garten blühen und wachsen, wie wir das eben gesehen haben im Libanon, die Weinstöcke, wo man die Trauben ausdrücken kann und den Saft einem in den Mund trieft. Ein wunderbares Bild. So wird es sein. Und es wird sein wie die Ölbäume, die volle Frucht tragen. Im Libanon, da wachsen viele Kräuter, Thymian und Myrrhe und Weihrauch, diese Dinge, die werden leben und es wird ein wunderschöner Garten sein. Israel soll blühen, verheißt Gott seinem Volk. Dem zerschlagenen Volk wird also die Zeitenwende angekündigt. Und mit der Auferstehung Jesu ist diese Zeitenwende Wirklichkeit geworden. Mit Jesus Christus hat Jesus den Herrn auferweckt und damit hat er sein Wort erfüllt. Lesen wir Hosea 14, dann wird uns bewusst, ja, das ist tatsächlich geschehen. Nicht mehr ein Schlachtfeld voller Tote, sondern ein Auferstehungsgarten. Gott will heilen, er will in freier Gnade lieben. Ich überwinde, sagt Gott, eure Auflehnung gegen mich. Und das sagt der Vater Jesu uns, er sagt es dir, ich will deine Auflehnung überwinden. Das ist die Osterbotschaft. Deine Auflehnung werde ich überwinden. Und zwar hat Gott das getan durch seinen Sohn, durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi. Hat er unsere Auflehnung überwunden und zwar dadurch, dass er nicht mit gleichen Mitteln heimgezahlt hat. Gott hat sich nicht reizen lassen, unsere Auflehnung nun zu rächen, indem er ebenso agiert wie wir, indem er zerstört. Sondern Jesus stellvertretender Tod bedeutet, Gott lässt sich von uns nicht herunterziehen auf unser Niveau. Er hat unsere Auflehnung überwunden, indem er Frieden schafft. Er hat unsere Auflehnung aber auch überwunden, indem der Vater Jesus Christus von den Toten auferstehen lässt. Denn indem Jesus aufersteht, besiegt er, wie die Bibel sagt, den letzten Feind der Auflehnung, nämlich den Tod. Ostern verkündet, selbst der Tod hat keine Macht mehr. Das Leben setzt sich durch. Der Garten wird blühen. Der Tod vergeht. Mit seiner Auferstehung hat Jesus aller Zerstörungswut des Menschen widersprochen. Und ich finde, deswegen ist die Osterbotschaft gerade auch in dieser Zeit eine wunderbare Botschaft. Alle Zerstörungswut, die wir Menschen zeigen, überwindet der Vater durch die Auferstehung seines Sohnes. Das, sagt er, wird das letzte Wort sein, das über diese Welt gesprochen ist. Ich lebe und du sollst auch leben. Für den Propheten Hosea ging es nicht mehr darum, das Volk Israel zu einer ultimativen Umkehr aufzufordern. Das lesen wir in den Kapiteln zuvor in diesem Prophetenbuch. Aber jetzt am Ende dieses Buches ist das alles schon gesagt, alles gewesen und es hat alles nichts gebracht. Das Volk erwies sich als unfähig, aus eigener Kraft und eigenen Mitteln sich zu seinem Gott zu halten. Das Volk hatte nicht gehört. Und darum kam sein Niedergang. Aber davon ist jetzt bei Hosea nicht mehr die Rede. Es ist wirklich eine ganz frohe Botschaft, die er setzt, denn er stellt neues Leben in Aussicht. Ich will, sagt Gott, mein Volk umwandeln in einen blühenden Garten. Und in dieses Volk Gottes sind wir als Christen mit dem Auferstehungserfahrung Jesu hineingenommen. Alle Menschen, die sich auf Jesus Christus verlassen, gehören zu diesem neuen Volk Gottes, sagt der Apostel Paulus. Wir haben diese Tage ja den Ostergarten gehabt, 3 Wochen lang. Und viele von euch sind vielleicht auch hindurchgegangen. Und ihr habt heute noch und morgen die Gelegenheit. Und die letzte Station des Ostergartens ist, wie es das Wort schon sagt, ein Garten, nämlich der Garten der Auferstehung, und das scheint mir nicht zufällig zu sein. Warum wählen wir als Symbol der Auferstehung einen Garten? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, weil wir mit Pflanzen, mit Blumen, mit blühendem Leben verbinden. Und vielleicht erinnert uns der Garten der Auferstehung auch an den Garten des Paradieses. Also der Anfang wird wieder sein und es wird noch viel schöner sein. Es wird paradiesisch sein und es wird keine Sünde sein, keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei. Und genau dieses Bild des Ostergartens entdecken wir hier eben auch beim Propheten Hosea. Gott sagt, ich will für mein Volk sein wie eine Zypresse, wie eine Zeder. Und das ist Urbild immerwährenden Lebens. Gott stellt sich seinem Volk in einem Ich-Bin-Wort vor. Er sagt, ich bin wie ein grünender Baum, Vers 9. Ich bin wie ein grünender Ölbaum. Der Ölbaum hat einen ganz festen Stamm. Er hat hartes, widerstandsfähiges Holz. Dichtes, immergrünes Laub und er trägt reiche Frucht. Gott sagt, ich bin für dich wie ein Ölbaum. Immergrün, beständig und voller Früchte, die du ernten kannst. Später wird Jesus dann von sich auch in einem Ich-Bin-Wort sprechen. Und das ist ein weiterer Anklang zwischen Jesus und diesem Hosea-Wort. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er in diesem Augenblick sterben würde. Ich weiß nicht, wie es um dein Herz bestellt ist. Vielleicht nicht so gut. Irgendwann hört es auf jeden Fall auf zu schlagen. Und tatsächlich, es könnte jetzt sein. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer jetzt schlach vom Stuhl fällt und glaubt an mich, der wird ewig leben. Ich bin für dich wie ein Ölbaum, immerwährendes Leben. Das ist die Verheißung, die sich erfüllt in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Aber wofür stehen die weiteren Bilder, die hier wir in diesem Prophetenwort finden? Da ist von der Lilie die Rede. Und ich hatte meine Frau, die die Deko gemacht hat, gebeten, Martina, bring doch ein paar Lilien mit. Hat sie auch gemacht. Die stehen hier. Die sind wunderschön, aber noch nicht so schön, wie wir dachten. Denn diese Lilie ist noch geschlossen. Wir haben wirklich alles getan. 2x warmes Wasser und immer in die Sonne gestellt und schon heute Morgen früh wieder in die Sonne gestellt. Aber irgendwie, sie ist noch geschlossen. Da habe ich mir gedacht, du sollst der Gemeinde was anderes sagen. Denn warum verwendet Jesus, warum verwendet Gott dieses Bild der Lilie? Er will damit natürlich sagen, so wie eine Lilie Menschen anzieht, wenn die aufgeht, wenn sie erblüht, wenn sie offen steht, das ist unwiderstehlich. Wenn eine Lilie blüht und ihren Duft verströmt, dann tritt man hinzu, dann riecht man daran, man kann gar nicht davon lassen. Lilien sind wunderbar anzusehen und mit ihrem großen Blütenkelch ziehen sie Schmetterlinge und alle möglichen Insekten an. Und dafür steht dieses Bild in unserem Hosea-Text. Ich will sein wie eine Lilie. Ich möchte dich anlocken, sagt Gott. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Und ich möchte, dass mein Volk anlockt. Dass ihr Menschen ruft, dass ihr blüht, so dass Menschen sagen, Mensch, da wollen wir hinzukommen, das wollen wir uns ansehen. Wir kommen zum Brunch. Wie eine Blüte, so offen. Nun ist diese geschlossen und das ist der neue Predigtteil. Diese Blüte ist zu. Und das heißt, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist so, wie Jesus das sagt bei seiner Auferstehung, wo er den Jüngern sagt, geht den Frauen, sagt er, haben wir eben gehört, nach Galiläa voran. Der Herr wird euch dort begegnen. Und was tut da der Herr? Er sendet seine Gemeinde. Er sagt seinem Volk, geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Öffnet euch, damit die Menschen hinzukommen. Eine Botschaft, die wir vielleicht an diesem Morgen ganz besonders hören sollen. Jetzt möchte ich euch ein Bild gerne zeigen, nämlich das Bild vom Tau. Das hat mich fasziniert, als ich an den Tau dachte und ich habe mir überlegt, wie kannst du das darstellen, was dieses Wort von Gott her für uns sagt. Und da kam mir Spinnweben in den Kopf und Tau darauf. Weshalb? Was geschieht, wenn ihr hingeht und an ein Spinnennetz fasst? Wenn ihr die Hand wieder abzieht, ist das Spinnennetz zerstört. Anders beim Tau. Der Tau fällt auf das Spinnennetz und es beschädigt ihn in keiner Weise. Und so sagt Gott, möchte ich sein für euch und bin ich für dich wie der Tau. Das heißt, ich komme nicht in einem Schlagregen. Ich halte also nicht den Feuerwehrschlauch auf die Lilie und sage, die braucht mal Wasser. Und ich verwüste das Land auch nicht mehr durch Stürme und Fluten, sondern ich bin für euch wie ein Tau. So bin ich, wie diese Perlen auf einem Spinnwebe, wohl das zarteste, auch das verletzlichste Bild, was man sich nur vorstellen kann. Ein weiteres Bild zeigt uns noch einen anderen Aspekt von Tau. Wir haben das eben gehört, im Libanon geht man morgens früh in den Garten, weil da ist es am schönsten und ihr könnt das auch tun. Auch wenn es so trocken ist, morgens früh fällt noch Tau. Und vielleicht siehst du dieses Bild die nächsten Tage. So ist Gott für dich. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Ich bin für dich wie der Tau, der dich tränkt, der dir das gibt, was du zum Leben brauchst. Ein anderes Bild in dieser Bibelwort sind die Pappeln. Und die Pappeln werden hier wahrscheinlich deswegen erwähnt, weil die Pappeln ein Pioniergehölz sind. Also Pappeln sind Wegbereiter für andere Pflanzen. Pappeln wachsen eigentlich überall. Und die Samen jetzt ja auch so stark aus und die haben gute Chancen. Die werden wachsen. Ein Pioniergehölz. Und wenn Gemeinde diese Bedeutung für sich, wenn wir diese Bedeutung für uns begreifen und aufnehmen, dann heißt es, meine ich für uns, wir stehen nicht immer in üppigem Boden. So ist das ja mit dem Glauben nicht. Manchmal ist auch unser Boden eher karg.
vielleicht auch trocken. Aber die Pappel lebt, die Pappel bleibt, auch auf kargem Boden. Das heißt, wir sind also Menschen, die bei Gott all das finden, was wir zum Leben brauchen. Und auch wenn du an diesem Ostersonntag vielleicht denkst, bei mir ist es im Moment karg und trocken. Die Verheißung der Auferstehung ist, du wirst sein wie eine Pappel, die lebt, die bleibt. Auch auf kargem Boden findest du doch das, was du zum Leben benötigst. Du findest es, sagt Gott, bei mir. Zum Schluss, alle Pflanzen dieses Gartens sind von dem Boden abhängig, auf dem sie angepflanzt sind, auf dem sie wachsen. Und so ist unser Leben gepflanzt, hineingewurzelt, wie es hier heißt, in den Ackerboden der Liebe unseres Herrn. Und wir sollen und dürfen unsere Wurzeln tief hineinsenken in diesen Ackerboden, in diese Hoffnung der Auferstehung, uns darin verankern und darin sollen wir leben. Wir sollen blühen, wir dürfen blühen, wir werden blühen. Denn dieser Garten ist kein verlassener Garten. Die Menschen bei Hosea fragten sich, was ist das für ein Gärtner, der den Garten so verkommen lässt? Was das für ein Gärtner ist, verkündigt ihnen Hosea in diesem Prophetenwort und haben wir uns angeschaut, was das bedeutet von der Auferstehung Jesu her. Dieser Garten, dein Leben, ist gepflanzt und gepflegt von deinem Herrn. Du bist gepflanzt durch Christus und er pflegt dich auch. Er versorgt dich. Kein Garten versorgt sich von selbst, dann verwahrlost er. Aber unser Garten, der Garten deines Lebens, ist der auferstandene Christus selbst. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und darum wirst du blühen. Wer da lebt und glaubt an mich, sagt Jesus Christus, der wird blühen und selbst wenn er im Augenblick stirbt, wird er leben in Ewigkeit. Amen.
Nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und ihre Fotoarchive geöffnet haben und uns mit Bildern so reich versorgt haben. Also wir haben einen Bruchteil hier zeigen können, aber wir haben jetzt einen riesen Fundus. Und vielleicht, wenn ihr im Urlaub mal was richtig Tolles seht, wo ihr meint, das könnte mal hier irgendwann an der Wand erscheinen, bringt's mit. Wir wollen zum Schluss noch ein wunderschönes Lied singen, wo ich meine, ihr werdet es kennen. Jesus Christus starb für mich. Das fasst das ganze Ostergeschehen mal sehr, sehr schön zusammen. Und wird auch diesmal sehr schön instrumental begleitet. Wir stehen bitte auf und bleiben zum Segen stehen.
Hört man die Flöte, glaubt man, in einem Dom zu sein, dank neuer Technik. Ich soll noch darauf hinweisen, dass der Anmeldeschluss für unseren Brunch Donnerstag, der 5. Mai ist. Und ich möchte euch noch einladen, wer für sich beten will, der kann am Anschluss dieses Gottesdienstes gerne nach vorne kommen. Da sind Helfer, Menschen, die für euch da sind, sodass ihr eure Gebetsanliegen mit ihnen vor Gott bringen könnt. Jetzt bitten wir Gott um seinen Segen, den wir lesen in Matthäus 28. Jesus trat auf seine Jünger zu und sagte: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Amen.